Okay, herzlich willkommen, coole Bude.
Diesmal aus einer richtig coolen Bude, dem Mindboxed Coworking Space der Deutschen Bahn.
Genau, und zu Gast sind wir bei Boris Goldstein von All4R. Boris, hallo.
Hallo an alle.
Ja, und danke, dass
alle Menschen da draußen.
An alle Menschen da draußen, genau. Genau. All VR, kannst du Englisch aussprechen. Das ist immer schöner.
All VR. All VR.
Das ist immer interessant, dass immer am Anfang viele das heißt falsch aussprechen, und wir haben mittlerweile auch gemerkt, dass der Name zum Aussprechen nicht mehr der geeignetste ist für ein Produkt. Das heißt, wenn das Produkt jetzt sich weiterentwickelt, wird es auch
wird es den Namen nicht mehr so geben.
Wird es den Namen wahrscheinlich nicht mehr so geben, ja.
Okay. Also
wir suchen uns nach was Schönerem, was man leicht aussprechen lässt, vor allem für die deutschen Zuhörer auch.
Genau.
Die dann sagen, hey, wir hatten schon verschiedenste Kombinationen aus diesem Namen gehört, und deswegen.
Okay. So wie ich halt, der mit dem Englischen ein bisschen auf Kriegsfuß steht und dann erstmal alles in Deutsch ausspricht. Okay, All We Are. Erstmal
okay, sehr gut,
cool,
sehr
dass
gut,
wir hier gut sein dürfen.
Ja.
Wir fangen mal an, einfach indem sich unsere Gäste ganz kurz vorstellen, kurz erzählen, woher sie kommen, wie sie auch dahin gekommen sind, wo sie heute sind, also sprich dann diesen Job machen. Vielleicht erzählst du uns einfach ein paar Sätze, wo kommst du her, was machst du und wie funktioniert das?
Ja, wo komme ich her? Wenn man im Namen guckt, Boris Goldstein, ich habe tatsächlich nicht deutsche Wurzeln, sondern russische. Mhm. Russland geboren, bin aber dann als kleines Kind nach Deutschland gekommen und mit Familie sozusagen niedergelassen, auch hier Umgebung von Berlin. Das heißt, Berlin war schon immer so ein bisschen das Zentrum meines Daseins, und dann natürlich Schule, Studium, Arbeit, alles hier gewesen, und jetzt in der Baubranche halt tätig mit meinem eigenen Startup. Das hat sich so ein bisschen über die Jahre hinweg ergeben. Was möchtest du genau wissen?
Ja, also wann habt ihr angefangen mit eurem Startup, und vielleicht einfach mal so ein paar einleitende Worte.
Hast du Philosophie vorher studiert oder wie bist du? Genau. Startup-Geschichten sind ja die Klassiker, wo man dann so reinrutscht.
Reinrutscht, das ist tatsächlich der Fall. Reingerutscht ist man, bin ich tatsächlich. Angefangen mit der ganzen Startup-Geschichte habe ich bei Bayer. Ich komme aus dem IT-Umfeld, das heißt, nach dem Abitur habe ich angefangen, dual zu studieren. Das heißt, ich habe gesagt, nee, nur studieren ist halt nicht das Wahre, sondern es muss irgendwie einen praktischen Hintergrund haben. Damals habe ich das bei Bayer gemacht, Bayer Pharma, also wirklich Aspirin, Pharmazie, Life Science, Healthcare, wo man denkt oder wo man mitbekommt, eigentlich ist schon die Healthcare-Branche nicht digital. Da ist halt, wenn man über solche pharmazeutische Produkte redet, wo es alles so Compliance und so weiter, wo es alles richtig gemacht werden kann, ist da nicht so viel Spielraum für Digitalisierung oder für Innovation. Mhm. Und das heißt, dort habe ich halt zusammen mit Bayer habe ich Informatik studiert, also wirklich eher den ganzen technischen Bereich halt abgedeckt, und bin bei Bayer direkt mit dem Bayer eHealth Accelerator, also quasi habe dort mit angefangen mitzuarbeiten. Das heißt, dort bin ich das erste Mal mit Startups in Kontakt gekommen und gemerkt, dass es eigentlich Innovation ist, was mich vorantreibt, und vor allem digitale Innovation, digitale Techniken, wie man das damals im Life-Science-Bereich umgesetzt haben, gehabt. Und genau, das war so mein erster Berührungspunkt. Mhm. Und relativ frühzeitig habe ich dann gemerkt, da muss ich mich weiter bewegen. Und bin über die Technologie der virtuellen Realität halt zu dem gekommen, was wir heute tun. Mhm. So, also wirklich über die Technik, nicht über das Problem und den Markt. Das heißt, ich bin wirklich Quereinsteiger im Bereich Architektur, Bauen, Immobilien. Bin ja mittlerweile aber seit 3 Jahren jetzt dort aktiv tätig und entwickeln das halt das Startup in dem Bereich. Und genau, habe dann halt gemerkt, dass auch die Pharmabranche doch digitaler war als die Immobilien mittlerweile. Das ist auch ein schönes Learning gewesen, dass es auch andere Industrien gibt, die noch weiter hinterm Mond leben.
Ja, also
sagen wir mal nicht digital. Ne? Und irgendwie, wenn du sagst, irgendwie erster Kontakt mit VR, wann war das so? Also wie darf man das zeitlich einordnen?
Vor 3 Jahren.
Okay.
Vor 3 Jahren, das war damals, als tatsächlich das DK2 von Facebook so aufgekauft wurde.
Und also das DK2, Oculus.
Genau,
ja,
von
genau.
Oculus.
Ja.
Veröffentlicht wurde so die erste Version oder die zweite Version halt damals, und wir als ITler und mit meinem Kumpel noch vom Studium haben wir gesagt, so hey, lass uns mal hinsetzen und mal irgendwie rumspielen. Was ist das eigentlich? Wofür braucht man es denn?
Das haben wir alle damals
gemacht. Genau, das haben wir alles damals gemacht, und dann damals fand ich jetzt eine coole Technologie und bin sozusagen, was man eigentlich als Startup nicht macht, mittlerweile weiß ich es besser, aber eher über die Technologie gesagt, ich möchte die Technologie irgendwie weiterentwickeln oder irgendwas mit der Technologie machen. Und genau, das war so ein bisschen der erste Einstiegspunkt. Punkt, um zu sagen, wir möchten eine weitere Branche oder eine Industrie digitalisieren.
Ja, okay. Wie seid ihr dann auf das Thema Immobilien oder Architektur gekommen und Planung?
Genau. Angefangen hat es tatsächlich mit Thema VR für die Vermarktung von Immobilien. Das war so ein bisschen das Einstiegspunkt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt eine Technologie, wo das viel schöner, viel verständlicher ist, Immobilien zu beschreiben. Mhm. Und oder überhaupt Sachen zu beschreiben oder überhaupt Sachen zu visualisieren, weil plötzlich kannst du Sachen erleben, die du vorher nicht verstanden hast. Und eine Freundin von mir, wie gesagt, war Architektin gewesen und sie hat sich immer wieder privaten mal beschwert, so hey, ich habe immer das Problem, wie erkläre ich das Ganze den Leuten? Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich, wenn du über Immobilien redest, da geht es um vieles, um Gefühle. Ich habe damals, glaube ich, auch so einen Podcast von TED gesehen, so ein TED-Talk, wo es dann darum geht, wo es dann darum ging zu sagen, wie entwickelt sich eigentlich Immobilien, wie entwickelt sich Architektur und dieses Pendulum, was immer hin und her schwingt, wo man sagt, so von alt zu neu, von modern hin und her, wo es darum geht, halt bestimmte alte architektonische Aspekte wieder in neuer, moderner Architektur wiederzufinden und das Ganze aber den Leuten zu beschreiben, dass die einfach Feedback geben, dass sie einfach das Ganze auch verstehen, diese Designelemente, die die Architekten immer wieder reinbringen. Das fand ich dann damals für mich auch persönlich schwer zu begreifen und dachte mir, die Technologie kann halt genau da einen gewissen Mehrwert liefern. Und das war so ein bisschen unser Einstiegspunkt, wo wir angefangen haben. Mhm. Und das hat sich dann weiterentwickelt.
Okay, also ihr seid dann irgendwann von der Idee, dem Makler vielleicht ein Tool an die Hand zu geben, um eine Besichtigung besser zu machen, seid ihr dann tatsächlich irgendwann in das Architektonische über deine Freundin dann reingekommen und habt dann mit AllVR so eine Plattform eigentlich auf die Beine gestellt, wo man schon während des Planungsprozesses eigentlich reingehen kann in das Objekt, so wie es später mal aussieht.
Genau, erzähl uns doch kurz was über das Projekt AllVR. So, ne? Also,
genau, also wie es richtig funktioniert.
Es hat ja, wie gesagt, gestartet mit Vermarktung von Immobilien über die Plattform. Das heißt, wir wollten es automatisiert machen, dass man mit Hilfe von, dass die Leute sofort ihr Content reinladen können und sofort in der VR-Brille das Ganze für solche virtuellen Besichtigungen nutzen können. Das heißt, Makler, die den Leuten irgendwie was präsentieren können. Ihre Designs, Architekten, ihre neue Entwicklung und so weiter. Das hat sich aber herausgestellt, oder wo wir relativ neu im Markt waren, hat sich herausgestellt, der Baubranche geht es gerade gut. Immobilienverkauf geht gerade mehr oder weniger ohne viel. Es geht auch ohne VR, es geht auch ohne viel. Also da war halt kein großes Problem oder kein großer Need tatsächlich, sondern wo wir uns gedacht haben. Weil Verkaufen, der Bau, wie gesagt, der Verkauf läuft einfach so ohne weiteres. Und tatsächlich, je tiefer man in die Materie eingestiegen ist, desto mehr hat man verstanden, dass das wesentliche Problem eigentlich bei relativ frühzeitig in der Planung ist. Und nicht nur in der Planung selbst, sondern wenn man jetzt solche großen Projekte wie BER anguckt, Elbphilharmonie, Stuttgart 21, davon kannst du aber von klein zu groß in jedem Projekt, wir haben riesige Nachtragskosten, wir haben riesige oder hohe Bauverzögerungen auch einfach, weil es frühzeitig in der Planung bis hin auch, dass die Auswirkungen sind halt dann wirklich bis hin dann wirklich in die Bauphase hin, Probleme haben bei der Kollaboration, also bei der Zusammenspiel zwischen den einzelnen Parteien. Mhm. Der Bauprozess sieht ja relativ kompliziert aus. Du hast ja da fängt dann frühzeitig an, dass du mit einem Projektentwickler, der da ein Grundstück hat, der eine Immobilie bauen will, der eine Idee hat, der einen Investor sucht, dann zu einem Generalplaner geht, zu einem Architekten geht und die dann sozusagen anfangen, das Ganze zu planen. Dann fängt der Architekt an, seine Fachplaner zusammen zu suchen, der dann nicht nur das architektonische Modell, sondern auch die Inhalte, die Haustechnik plant, die Statik. Dann geht es halt weiter an das Bauunternehmen, der das ganze, die ganze Bauzeitplanung, die ganzen Baudetails halt irgendwie umsetzen will oder planen will. Dann muss ein Zimmermann dazukommen, Facility Manager. Also es sind immer ganz, ganz viele Parteien, die irgendwie Teil des Projektes sind und die irgendwelche Daten haben, die im Zusammenspiel.
Ja, meistens nicht standardisiert, ohne genaue Schnittstellendefinition.
Meistens in 2D, auch heutzutage. Da fehlt es halt wirklich an einer standardisierten, einfachen, verständlichen Prozesskommunikation oder Prozessplanreviews. Und genau da sitzen wir an.
Okay.
Genau da sitzen wir an der Lösung an, wo wir sagen, wir schaffen eine Plattform, wo man wirklich einfach Planmeetings oder Planreview-Meetings virtuell abhalten kann.
Okay.
Das heißt, man muss sich so vorstellen, wir bringen nicht nur Daten, sondern auch Leute und Prozesse auf eine automatisierte Plattform.
Okay.
Das heißt, auf der einen Seite haben wir Daten, die von den Architekten, von den ganzen Fachplanern, die sozusagen automatisiert zu einem einheitlichen virtuellen Modell zusammengefügt werden, auf 3D-Basis. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die involviert sind in diesen Planungsprozess. Und die müssen sich austauschen. Sie müssen sich austauschen, um zu gucken, wo gibt es Probleme, wo sind halt Planfehler, wo läuft ein Rohr falsch lang, wie sieht das Ganze aus. Auf der anderen Seite ist es halt Veränderungsmanagement. Das ist ein ganz wichtiges Topic. Das heißt, wenn du sagen willst,
Change
Management, genau. Das heißt, wenn du Veränderungen, neue Anforderungen hast, das muss halt ganz anders verändert werden, dann ist es mal ganz schwierig zu beschreiben, dass der Nicht-Techniker dem Techniker was beschreiben soll. Und da muss man sehen, wie diese Veränderung irgendwie implementiert werden muss.
Ja. Da will ich mal reingrätschen, weil das wirklich echt ein riesengroßes Problem ist, also was auch mich als Projektentwickler massiv betrifft. Wir haben unglaublich oft einfach die Problematiken, dass es durch Kleinigkeiten zu extrem hohen Nachtragsangeboten kommt. Das kann wirklich echt mal das Rohr sein, was, wie du gerade schon gesagt hast, einfach mal falsch gelegt wurde. Was man im schlimmsten Fall dann merkt, wenn es fertig gebaut wurde. Und was dann mit einem enormen Kostenaufwand halt wieder geändert werden muss. Oder banale Dinge, an die man einfach nicht denkt, die man vergessen hat, weil es ja alles Menschen sind, die halt jeder in ihrem eigenen kleinen Universum vor sich hin planen, werkeln, machen. Und die jetzige Plattform, wo alles zusammenläuft, ist die Planungsbesprechung. Ja, das muss man sich dann so vorstellen, dass dann Firmen, Ingenieure, alle sitzen an einem großen Tisch, alle reden durcheinander. Und dann gibt es die arme Gestalt, die dann nach vorne sitzt und das alles dann moderieren und dann zusammenführen muss. Und dann gibt es ein Bauplanungsprotokoll und da steht dann alles drin. Das liest dann keiner. Und bei der nächsten Planungsbesprechung hat man dann oft den Stand, die man die Woche schon davor hatte.
Oder man lässt sogar eine Sache aus, die man nicht notiert hat und dann fehlt.
Und dann fehlt es dann. Ja?
Fehlt was möglich besprochen worden ist.
Also alle hassen das, alle finden das furchtbar und bis jetzt hat sich aber noch keiner erbarmt, das irgendwie zu ändern. Und deswegen, ich durfte mir das angucken und um das vielleicht ein bisschen noch zu visualisieren, wie man sich das vorstellen muss. Also ich war bei Boris, der hat mir das gezeigt, wie das funktioniert. Man setzt sich eine Brille auf oder kann das auch am Rechner machen. Also
genau.
Die Brille ist nicht, das fand ich besonders gut, die Brille ist nicht unbedingt notwendig und kann dann nicht nur allein, sondern im Team, in Echtzeit, alle zusammen können durch das virtuelle, geplante Gebäude sich bewegen, ich sag jetzt mal virtuell laufen und schauen, ob die Dinge, die geplant wurden, tatsächlich so funktionieren oder nicht, in Echtzeit, vorher, ehe auch nur ein Stein auf den anderen gesetzt wurde. Das ist echt sensationell.
Genau, und hier heißt es dieses Digital Twin, wie man es ganz gerne nennt, sozusagen. Das heißt, das ist ein vollständiges Modell, was sozusagen von den Fachplanern zusammengefügt wird, bildet aber sozusagen die Realität relativ gut ab und kann dann sozusagen Leute zusammenbringen, wie Techniker und Nicht-Techniker, in so einem virtuellen Planungsraum, dass man wirklich an diesem Digital Twin arbeitet. Also effektiv arbeitet, effektiv solche virtuellen Meetings abhält, um dann sich dann virtuell drin zu bewegen, Sachen einzublenden, Schnitte zu machen, um dann zu sehen, wie sieht das eigentlich aus, wo verlaufen die Rohre und dann diese Probleme und diese Besprechungsnotizen virtuell auch sozusagen zu einem mehr oder weniger Issue-Task-Management zusammenstellt. Das heißt, man kommentiert alle Punkte, die man gerne haben will, direkt am Modell und hat im Nachgang sozusagen ein wirkliches Protokoll.
Ja.
Genau, es ist ein Protokoll von den Planbesprechungen. Mhm. Genau. Und dieses Protokoll ist halt digital, das heißt, es kann direkt in die Planung wieder zurückgespiegelt werden. Das heißt, du hast einen Prozess von der Planung zum virtuellen Meeting und wieder zurück, um dann wirklich die Sachen, die neu implementiert werden müssen, die neu verändert werden müssen, wieder in der Planung darzustellen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist die VR-Brille nur noch mittlerweile dann am Tool sozusagen nur noch eine Möglichkeit, an dem virtuellen Meeting teilzunehmen, sondern das kann man auch vom PC machen mit Maus und Tastatur. Man kann es jetzt mittelfristig kommt auch der Browser dazu, dass man wirklich mehr oder weniger nur auf den Link klickt und dann geht man direkt in dieses virtuelle Modell rein, gemeinsam in Echtzeit. Das heißt, man hört sich, man sieht sich, wo die anderen sind. Das heißt, die anderen bewegen sich wie so einem am Modell. Man hört die sich. Das heißt, man hat auch eine Art Skype-Besprechung da drin, sodass man wirklich gemeinsam so eine virtuelle Planbesprechung machen kann. Und das ist das wesentliche Element unserer Plattform.
krass.
Okay.
Extrem iterativ.
Wie löst ihr das irgendwie, dass die verschiedenen Formate irgendwie da einfliegen? Also ich meine, wenn man mit Architekten arbeitet, irgendwie, da gibt es ja auch keinen etablierten Standard, sage ich jetzt mal, ja, wie jetzt, sag ich mal,
in der Konstruktion oder so. Es gibt halt verschiedene Dateiformate oder Ausgabeformate.
Ja, ja, allein da ist die Bandbreite ja riesig.
Ja, genau. So, genau.
Und, also wir fangen an bei der Rehdaten, aber das Stichwort, glaube ich, hier ist das große, ist das BIM, das Building Information Modeling. Okay. Ich meine, wir entwickeln uns langsam, oder wir in Deutschland entwickeln uns langsam Richtung BIM, Richtung dieser voll integrierten 6D-Planung, wenn du es so haben willst. Und tatsächlich, wenn du auf BIM-Basis arbeitest, sind viele Sachen standardisiert, oder was heißt standardisiert? Das heißt, das wird mit einem selben Koordinatensystem gearbeitet, mit Referenzpunkten gearbeitet. Diese Daten oder diese Punkte, diese Inhalte lesen wir aus den BIM-Daten, aus den CAD-Daten aus und bauen daraus mit unserem Algorithmus sozusagen dieses Modell auf. Das heißt, wir gucken, dass alle Koordinaten übereinstimmen und dann auch, dass die Daten zusammengefügt werden. Wir unterstützen auch andere Formate, die halt aus dem 3D-Modeling-Umfeld kommen, aus SketchUp, aus 3DS-Mark sozusagen. Da geht es mehr um nur das Visuelle, also da geht es nicht um die Detailgenauigkeit. Wenn wir aber auf CAD-Tool-Basis arbeiten, hat jedes CAD-Tool zwar sein eigenes Koordinatensystem, aber ganz oft wird das alles über solche Referenzpunkte zusammengefügt. Und diese Punkte lesen wir aus. Wie gesagt, derzeit auf BIM-Basis, also mit IFC-Formaten, das heißt, dort steht alle Informationen schon mit drin. Das kann man ganz gut machen, auch bei FBX, also FBX von Autodesk ein Format, stehen die Informationen da mit drin. Das heißt, die können wir auch übereinander packen. Wenn du mit solchen Formaten wie OBJ arbeitest, die halt wenig strukturiert sind, ist natürlich schwieriger, keine Frage. Aber wenn du mit strukturierten Datenformaten arbeitest, passiert das automatisch. Ja. Und der Zukunft oder jetzt in mittelfristiger Zukunft bauen wir einfach Plugins für die einzelnen Tools und exportieren die Daten, so wie wir die brauchen und können die dann so einen Sprechpoint zusammenfügen.
Okay, alles klar. Gut, das klingt logisch.
Wunderbar, cool. Mit welchen Problemen habt ihr zu kämpfen?
Es sind verschiedenste Probleme. Als Startup hat man verschiedenste Sachen, je nachdem, in welchem Stadium man halt tatsächlich ist. Auf der einen Seite findet man die richtigen Leute, die dich unterstützen können bei der Entwicklung, bei dem Verkauf der einzelnen Tools. Dann kommt natürlich das Thema Finanzierung. Das ist gerade bei uns ein großes Thema. Das heißt, wir machen schon erste Umsätze. Wir haben schon eine fertige Lösung mit einer Version 1. Das wird schon genutzt. Jetzt geht es darum, man braucht mehr Kapital, mehr Geld, um das natürlich das Team auch zu stärken. Das heißt, das ist immer ein großes Problem, dass man viel Zeit investiert, um halt wirklich Kapital auch auf dem Markt zu finden. Und dann natürlich verkaufen. Das ist, der Immobilienmakler kennt es ja, das muss ein Startup auch machen, die Lösung entsprechend verkaufen. Und da ist es jetzt, was den Markt angeht, in Deutschland ein riesiges Potenzial, was noch nicht wirklich so ausgeschöpft werden kann, weil tatsächlich das Thema Digitalisierung bei manchen oder bei vielen Unternehmen noch nicht so weit sind, wie man es gerne hätte. Da sind die Early Adapter, die Early Innovators, wie sie schon immer genannt werden, immer die erste Anlaufstation, weil die schon so weit sind, dass die vorhandene Daten haben oder auch bereit sind, die Prozesse umzustellen, weil mit unserer Lösung musst du einen Prozess umstellen.
Ja, klar.
Da geht es nicht mehr darum, dass Leute in einen Raum zusammenkommen, sondern wie gesagt, an verschiedenen Standorten einfach zusammenarbeiten können. Das heißt, da gibt es halt gewisse Hürden und die muss man jetzt gemeinsam meistern. Das heißt, gemeinsam mit den Early Adaptern, mit den Key Playern aus der Baubranche oder aus der jeweiligen Industrie zusammenarbeiten, um die Prozesse zu definieren und durch die kommt man an deren Lieferanten, deren Leute ran, die sozusagen mit ihnen zusammenarbeiten und durch die soll sozusagen so ein Change passieren und das ist gerade so unsere größte Herausforderung, dass wir sozusagen gemeinsam so die Prozesse anpassen, dass es einfach für jedermann anpassbar ist, egal in welchem Stadium sozusagen des Bauprozesses man sich gerade befindet.
Also das heißt, ich kann noch später einsteigen. Das ist naja, eigentlich nicht. Also wenn ich ja die Planung.
An der Lösung einsteigen, wann du willst. Das ist ja das Gute dran. Das ist halt so, ob das halt nur das im Entwurfsbereich ist, wo eigentlich nur vier Wände existieren oder wo du schon die Teilplanung existiert, wo du schon mit Rohrverläufen, mit Kabel, mit Elektrizität, mit elektrischen
klassische Ausführungsplanung.
Die klassische Ausführungsplanung schon ist, das ist eigentlich grundsätzlich egal, weil du kommunizierst immer. Du hast immer die Meetings, die Kommunikation ist immer sozusagen vorhanden. Und je früher du einsteigst, steckst, desto besser ist das, desto besser ist hinten sozusagen der größte Benefit sozusagen raus, weil du dann sozusagen den Prozess effizient dadurch machen kannst. Aber auch wenn du in der Ausführungsplanung schon einsteigst oder beginnst, auch da kannst du die Modelle hochladen, die halt schon viel besser sind und da gucken und dann plötzlich merkst du oder kannst du eigentlich merken, dass ey, wir brauchen jetzt doch noch ein bisschen länger, weil wir jetzt merken wir eigentlich, dass doch eventuell manche Sachen missverstanden worden sind oder es doch irgendwelche zu irgendwelche
Probleme oder klar. Die Kommunikation, die erreicht eigentlich ihren Peak, wenn du, ich sag mal, wenn der Rohbau vorbei ist und es halt mit dem Ausbau losgeht, dann glühen die E-Mail-Kanäle, weil dann kommt natürlich dann zutage
E-Mail auch noch.
E-Mail. Also jeder kleine Fehler zieht halt eine Unmenge von Kommunikation nach sich. Fehler liegen in der Natur der Sache, die wird es immer geben und die wirst du halt auch nicht verhindern können. Aber du erkennst sie halt zu einem Zeitpunkt, wo sie extrem kontraproduktiv sind und den Prozess aufhalten und auch extrem verlangsamen. Ja, also die Bauerei wird einfach schwierig dadurch.
Genau, und wir wollen halt diese Fehlererkennung sozusagen je früh wie möglich machen, weil solange du noch nicht auf der Baustelle bist, sind Fehler nicht so schlimm, weil die sind innerhalb von wenigen Klicks mittlerweile veränderbar. Aber wenn du die Fehler erst später erkennst und da schon was gebaut worden ist, das ist teuer.
Das ist teuer und das nervt kolossal. Und es hält uns, wir waren ja beide, Boris und ich, waren auf einer Veranstaltung vom Steglitzer Kreisel von der CG Group und der Christoph Gröning hat so eine Keynote gehalten. Ja, eine ganz spannende Keynote, war auch ein bisschen geprägt von, ich glaube, er war ja davor irgendwie bei Plasberg, hat aber herzlich. Das ging nicht ganz spurlos an ihm vorüber, das hat man gemerkt, aber in der Keynote hat er einfach unglaublich coole Sachen gesagt. Also zum einen hat er gesagt, was mir super gefallen hat, erstmal ganz kurz, sorry, wir sind hier heute in der Mindbox, hier ist heute ziemlich viel Action, also wenn die Hintergeräusche etwas größer wären, dann bitte nicht wundern, das ließ sich heute nicht vermeiden.
Das ist die Start-up-Welt.
Gehen wir zurück zu einer Analogie, zu einem Vergleich, den er angebracht hat und der mir eigentlich so ein bisschen halt auch die Augen geöffnet hat. Er meinte, die grundsätzlichen Prozesse, die wir heute auf der Baustelle haben, die gab es auch schon bei den alten Römern. Und die haben sich seit den alten Römern eigentlich nicht viel geändert. Also es wird immer noch eine Baugrube ausgehoben, es wird in der Regel heute noch von Hand gemauert. Also man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich, ich kann es bestätigen, da kommen dann Bauarbeiter, Maurer und die packen einen Stein aufeinander, solange bis das Haus fertig ist. Es wird eine Fußbodenheizung eingebaut vor Ort, es wird gefliest, ach was weiß ich. Also ich will jetzt auch keinen langweilen damit, diese ganzen Prozesse, die dafür notwendig sind, bis so ein Haus fertig sind. Ja. Und er meinte, das Geheimnis und die Kosten langfristig zu senken, und er sprach von langfristig und das fand ich so spannend, ist Vorfertigung. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Weil im Prinzip, du müsstest doch damit, also eigentlich ist doch deine Software der heilige Gral für eine serielle oder für eine vorgefertigte Produktion. Weil du kannst ja dann, wenn wirklich alles stimmt, du einmal durchgelaufen bist, kannst du ja quasi auf den Knopf drücken und es loslaufen
lassen. Ja, also ob die Software dafür der heilige Gral ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich hast du total recht, die Bauprozesse sind doch veraltet, auch wenn neue Techniken, neue Materialien und so weiter genutzt werden, so wie wir das halt immer mitbekommen. Klar, ob das jetzt für den alten Römer ist, weiß ich nicht, aber so wie der Herr Gröner es damals gesagt hatte, aber tatsächlich ist es noch sehr nicht digital genug. Und ich glaube tatsächlich, dass das alles, ob das jetzt so Serienfertigung, wie es im Automobilbau natürlich bekannt ist, ob das man jetzt genauso im Hausbau umsetzt kann. Wir hatten ein Startup getroffen vor einem Jahr in der Schweiz, die kommen aus UK und die machen tatsächlich, die können innerhalb von 24 Stunden ein Haus drucken mit einem 3D-Produktionsdrucker entsprechend und können dann wirklich verschiedene Materialien, die wirklich für den Hausbau notwendig sind, sozusagen.
Drucken die aus.
Innerhalb von 24 Stunden.
Das ausgedruckte Haus.
Genau, das ausgedruckte Haus. Das ist jetzt noch nicht im großen Industriebereich tätig, aber für einen normalen Einfamilienhaus, das sieht wirklich gut aus und das ist entsprechend gedämmt. Das hat alles seine Richtigkeiten. Und das kann man super schön drucken. Das Gerät wird aufgebaut innerhalb von 2 Tagen. Es wird innerhalb von 1 Tag gedruckt und wieder abgebaut. Und das war es dann auch. Das heißt, man hat sozusagen...
In 3 Tagen steht das Haus.
Genau, in 3 Tagen steht das Haus. Und alles davor ist das Wesentliche, ist die Planung. Ja. Weil da geht es halt darum, dass du die Daten richtig in den 3D-Drucker einspielen kannst. Das heißt, sind alles CAD-Daten, das heißt, muss alles übertragen werden entsprechend. Das heißt, da, wenn da Fehler passieren, der 3D-Drucker erkennt es nicht.
Er druckt dann
24
falsch.
Stunden lang das Ding, genau. Wenn du es plötzlich gedruckt hast, das heißt, wenn man sieht, wenn neue Technologien eingesetzt werden können, muss halt vieles vom Vorfeld richtig laufen. Muss vieles in der Kommunikation und der Planung einfach stimmen, weil du einfach nicht auf der Baustelle mal diese Freiheiten hast, viele Sachen halt anders umzusetzen. Und wenn wir es in diese Richtung machen wollen, müssen wir vorne unsere Daten stimmig machen, müssen wir vorne sozusagen sicher gehen, dass alle an einem Strang ziehen, müssen vorne sicher gehen, dass alles stimmt, dass das digitale Modell alles abbildet, so wie es sein muss. Und da wollen wir hin und da soll unsere Lösung dabei unterstützen, um dann später auch auf der Baustelle schneller zu sein, bessere Technologie nutzen zu können, modularer arbeiten zu können, um dann einfach bei dem steigenden Bedarf nach Wohnungen einfach gerecht zu werden.
Cool. Klasse. Das ausgedruckte Haus. Gefällt mir.
Es gibt ja von der ETH Zürich, ich weiß nicht, ob du da mal was gesehen hast, da gibt es auch so Experimente, die mit Drohnen arbeiten und
Drohnen so werden eingesetzt, ganz oft jetzt sind viele Startups, die aus Israel und so weiter kommen, die mit Drohnentechnologie arbeiten, wo es darum geht, Gebäudedaten zu scannen, um zu sehen, das ist der Planungsstand. Das heißt, als Beispiel auf der Baustelle, die scannen die Baustelle und können dann sozusagen dieses gescannte Modell mit dem digitalen Modell vergleichen, 1:1 abgleichen und sagen können, wie ist der Stand der Planung gerade, also quasi den Planungsprozess abbilden und dann dazu noch sagen, ob da schon Fehler bei dem Bau passiert sind, weil es im digitalen Modell einfach anders aussieht. Da geht es einfach in die Richtung hin. Aber das passiert alles, wie ich gesagt habe, wenn du diese Fehler bemerken willst, wenn du da effektiv sein willst, musst du vorne am Digital Modell oder am Digital Twin alles richtig gemacht haben. Ja. Und das müssen wir erstmal vorne gemacht haben, damit du hinten raus, wo das eigentlich, dass das meiste schiefgehen kann, sozusagen.
Ein bisschen Datenhygiene quasi, ne?
Genau.
Okay, alles klar.
Korrekt. Ja. Genau sieht's aus.
Wie sieht's aus? Hast du einen Einblick, wie es in anderen Ländern aussieht?
Ja, also.
Sind wir in Deutschland, wo stehen wir? Ganz, ganz gut? Sehr gut oder eher nicht so gut?
Ich hatte eingangs ja so ein bisschen gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass die Pharmabranche mehr digitalisiert ist als die Baubranche, aber tatsächlich in Deutschland ist es noch so, dass wir relativ hinten dran sind, leider, wobei sich das jetzt umschwenkt. So dieses Pendel schwenkt jetzt also um Richtung Digitalisierung und digitale Transformation. Aber wenn wir jetzt nur auf Europa schauen, wir müssen jetzt gar nicht nach Asien, klar, dass die Asiaten weiter sind, das ist jetzt das ist sowieso klar, weil die können relativ schnell bauen, die bauen riesige Bauprojekte, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber wenn wir jetzt nur auf Europa schauen, auch in Europa, obwohl das ganze Wissen auch in Deutschland kommt, dieses ganze Building Smart Thema, also mit BIM sozusagen, das hat auch einen deutschen Ursprung, wurde ganz viele Standardisierungen auch in Deutschland entwickelt, dass der auch so Ingenieurskonzert so ein bisschen dahergeht, sind wir nicht diejenigen, die das Ganze einsetzen, sondern sind eher die Skandinavier, die sozusagen, wenn du jetzt die auf die Regierung guckst, bei uns, ja, jetzt kommt das Thema BIM, muss ab 2020 in allen öffentlichen Bauprojekten sozusagen standardmäßig muss da gebaut werden ab 2020, was bei den Skandinaviern aber schon seit 4-5 Jahren einfach ist. Das heißt, in jedem Bauprojekt muss einfach schon mit BIM geplant werden, weil die einfach diesen Mehrwert verstanden haben. Die haben verstanden, dass es effektiver ist. In UK genau das Gleiche. Und wir brauchen aber gar nicht weiterzugehen. Wenn wir jetzt auf unseren Kundenstamm schauen, sehen wir einfach, dass sich gerade, was in der Schweiz und Österreich ist, einfach ein bisschen mehr passiert als in Deutschland. Wir haben mehr Anfragen aus der Schweiz und Österreich, was das Thema Bauen einfach angeht,
als aus Deutschland,
okay. Weil die sind nicht so große Offices, aber die möchten irgendwie sich abheben. Die müssen ihre Prozesse anpassen. In der Schweiz, in den Bergen hin und her zu fahren, ist auch nicht so schön.
Es kostet alles Geld.
Das kostet alles Geld.
Zeit.
Genau.
Also der größte Faktor Geld beim Bau ist immer eigentlich die Zeit. Ja.
Und genau, und dann halt sozusagen, deswegen würde ich jetzt behaupten, dass wir haben ein riesiges Potenzial in Deutschland, wir entwickeln uns weiter, aber da sind uns andere Länder auch voraus. Da müssen wir von lernen und auch, sagen wir mal, die Möglichkeiten, die wir haben, auch die Verbindung zu der Regierung und so weiter, die wir haben, also diese politische Verbindung sozusagen, das muss auch von da oben ein bisschen herabkommen. Und ich sehe auch so ein bisschen das Ganze auch in der Verantwortung der Projektentwickler, die sozusagen eigentlich diejenigen sind, die die ein bisschen die Verantwortung des Projektes haben, dass die, wenn die neue Projekte entwickeln, dass die es einfach mal umstellen. Dass sie sagen, nein, ich arbeite noch mit den Leuten, die digital arbeiten. Ich arbeite nicht mehr mit Leuten, die mit 2D mir irgendwelche alten Handzeichnungen einfach geben. Will ich nicht mehr. Ich möchte einfach mein Gebäude digitalisieren. Und dann gehört nicht nur die Planung, sondern gehört diese gesamte Lifecycle über das Bau, über die, vor allem auch über die Instandhaltung. Ich möchte das ganze Gebäude in der Zukunft einfach mit neuen digitalen Technologien versehen. Und das muss einfach vom Projektentwickler kommen.
Mhm. Punkt. Der Gröner, der diesen Vortrag gehalten hat, meinte, ich
hätte schon dabei sein müssen.
Du hättest wirklich spannend und interessant gewesen. Also hat auch neue Perspektiven bei mir, insbesondere die, die ich jetzt erzählen möchte. Ich weiß nicht, ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen, aber er meinte, für ein 25-Millionen-Projekt gehen anschließend nochmal 50 Millionen ins Facility Management und in die Instandhaltung. Das sind natürlich Dinge, die, wenn du es vorher richtig geplant hast.
Also 25 Millionen und 50 Millionen gehen
noch mal anschließend nochmal rein in das Projekt sozusagen. Genau.
Wenn das Projekt, was das Volumen sozusagen 25 Millionen kostet, also das Gebäude kostet 25 Millionen, es kostet in den nächsten Jahren sozusagen nochmal 50 Millionen einfach an irgendwelchen Instandhaltung, Facility Management Kosten und so weiter und so fort.
Wenn es die Reinigung ist oder solche Sachen. Genau.
Das sind ganz viele Services, die am Gebäude einfach gemacht werden müssen. Mhm. Services für den Kunden, also für den Nutzer, aber auch Services für das Gebäude selbst. Mhm. Und wenn es dann darum geht, irgendwelche kleinen Baumaßnahmen, Sachen, Lampen austauschen, Türen austauschen, Sachen gehen kaputt. Mhm. In den nächsten Jahren gehen viele Sachen kaputt. Und die müssen irgendwie ausgetauscht werden. Und das passiert heutzutage noch. Frag mal die GSG, wenn sie versuchen, ihre alten Gebäude zu warten oder instand zu halten. Die haben teilweise nicht mal Pläne. Sie wissen gar nicht, was ist eigentlich in der Wand? Was ist denn eigentlich in der Wand? Wie sieht das eigentlich in der Wand aus? Wenn du ein digitales Gebäude hast und bei uns in die Lösung reingehst, dann blendest du die Wand mit einem Klick aus und dann siehst du, was in der Wand ist. Du siehst die ganzen Kabel, du siehst die ganzen Rohre und das ist das Wesentliche. Das ist das Wesentliche von BIM, das ist das Wesentliche von dieser ganzen Digitalisierung. Wenn du einen Digital Twin schaffst, musst du die Wand nicht aufbohren, sondern du klickst einfach weg.
Okay. Also das können so ganz banale Sachen zum Beispiel wie eine Tür sein. Also wenn nach 10 Jahren jemand kommt und sagt, wir brauchen eine neue Tür, die ist kaputt, dann kommt erstmal der Tischler, also heute, ja, und misst die Tür auf. Dann fährt er wieder zurück und baut die und kommt dann irgendwann nochmal. Das kannst du natürlich dann alles automatisieren. Per Knopfdruck übersendest du die digitalen Daten. Wie groß ist diese Tür? Weil es ist alles halt schon da. Ja.
Du sendest die Daten des Lieferanten. Der Lieferant hat es geliefert. Er hat ja alle Attribute zur Tür gepackt. Wie groß ist die? Was für ein Henkel hat es sozusagen? Wo sind die Öffnungen? Wo sind die Scharniere und so? Das heißt Attribut Tür. Das heißt, du kennst diese Tür. Die Tür weiß, dass es eine Tür ist. Hm. Das ist diese smarten Daten, dass die Tür weiß selbst von sich, was eigentlich für eine Entität sie besitzt und dass diese Entität direkt auf diesen Lieferanten geliefert werden kann und sagst, hey, Lieferant XY, den ich vor 10 Jahren hatte, hatte diese Entitäten und wenn es den noch gibt, dann liefert mir die Tür genauso, wie er bei sich im System hatte, muss es einfach nur nochmal neu produzieren, weil die Informationen sind alle da. Das heißt, auf Knopfdruck kannst du die Tür einfach nachbestellen oder was auch immer für Komponente du brauchst, kannst du entsprechend nachbestellen, was sozusagen diesen Prozess des Zimmermanns muss hinkommen und abmessen einfach nicht mehr gibt.
Okay. Was kostet das? Also ich bin Projektentwickler und sage, ey, finde ich cool, ich will jetzt in Zukunft alles digitalisieren und mein Haus erst in 3D beschreiten, ehe ich es dann sozusagen auf den Knopf drücke und es baue. Mit was für Kosten muss ich als Projektentwickler rechnen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, ich will das gerne haben?
Und akzeptiert ihr PayPal?
Das ist vielleicht das Wichtigste. Genau. Brauche ich einen PayPal-Account? Da geht's auch so. Ja.
Es geht auch ohne PayPal, aber wenn ihr PayPal braucht, kriegen wir auch PayPal hin. Ich glaube, da sind wir innovativ genug, dass wir jede Art Zahlung akzeptieren. Nein, ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Also auf der einen Seite, was man für uns zahlen müsste. Wir als Startup schaffen ja nur einen Teil der Lösung. Für unsere Plattform ist halt relativ transparent, kann man auch auf der Webseite sehen. Man zahlt einfach pro Nutzer pro Monat. Unabhängig davon, wie viele Modelle, wie viele Projekte du hast und so weiter, das ist eigentlich egal, sondern du zahlst einfach nur eine monatliche Rate und kannst dann deine Projekte entsprechend dort abbilden. Ja. Und sind dann die Nutzer, die sozusagen mit dieser Plattform irgendwie arbeiten, sind nicht die Nutzer, die am Virtual Meeting teilnehmen. Das heißt, du kannst theoretisch mit 100 Euro im Monat, das kostet wie gesagt 99 Euro im Monat, kannst du mit einem Nutzer deine ganzen Projekte einfach schon digital abbilden, also deine ganzen Daten dafür haben und deine ganzen virtuellen Meetings wirklich virtuell halten. Für was auch immer du die virtuellen Meetings haben willst.
Das heißt, besagter Schreiner Tischler muss jetzt kein aktiver User in dem
Fall. Nein, genau. Okay. Der Tischler oder der irgendeine Person, die an dem Virtual Meeting teilnehmen kann, braucht einen Link oder wie gesagt einen Viewer sozusagen von uns gegeben. Mhm. Den kann er mal runterladen oder bei Link, wie gesagt, mittelfristig im Browser einfach öffnen und kann am Virtual Meeting teilnehmen, ohne irgendwie Geld zu bezahlen zu müssen. Das heißt, es ist grundsätzlich nur der Entwickler oder der Architekt,
der Statiker, der Zugriff hat auf die Plattform, genau.
Der mit den Daten hantiert, der die Notizen dann rausholt, ja, sozusagen für sich. Das ist derjenige, der dafür Geld bezahlt, ja, und der kostet 100 Euro im Monat, was eigentlich relativ wenig ist. Ja. Man zahlt auch Monatsbasis, das heißt, man kann auch nach 3 Monaten kündigen, ja, dann oder für 3 Monate mal den Account einfach stilllegen und dann 3 Monate wieder anfangen. Das,
ja, ist relativ. Also ganz modern, active User,
einfach so. Genau. Software as a Service. Viele fragen halt sozusagen, was brauche ich noch? Also, wie stelle ich meine Daten, meine Prozesse um? Diese Summe ist schwierig zu beziffern. Das sind immer auch viele, die immer sozusagen sagen, das BIM kostet eigentlich relativ viel Geld. Ich würde behaupten, es könnte sein, dass es am Anfang mehr kostet, aber langfristig, mittelfristig und langfristig gesehen ist das eine hohe Zeitersparnis, umzusteigen auf das Thema BIM, auf 3D-Planung und so weiter. Und da haben wir einen Partner, die BIM-Berater sind, die können es einfach vorrechnen. Die können auch sagen, welche von den Teilen kann ich schnell umbauen oder umstellen? Was kostet mich das Ganze als Unternehmen selbst, damit ich halt auf BIM-Basis irgendwie entwickle oder plane? Was wir als Service natürlich mit anbieten, wenn wir sagen, wenn zum Beispiel Leute zu uns kommen, Entwickler, die sagen, ich plan gar nicht in 3D, aber ich möchte schon 3D-Daten haben, bieten wir einen Service an, dass wir das auch in 3D umplanen, visualisieren und so weiter. Das ist alles, kann man auch bei uns bestellen. Grundsätzlich sind wir aber frei davon, sondern wir wollen eigentlich unsere Plattform verkaufen für die virtuellen Meetings, für das bessere Verständnis der Planung. Haben aber natürlich ganz viele Leute, die, wo wir beratend einfach tätig sind oder Partner, die uns beratend tätig sind, die einfach dabei unterstützen, diesen Prozessumschwung zu machen, dieses ich wandle meine Prozesse um, ich wandle meine Daten um und habe eine bessere Art und Weise in der Zukunft cool, Projekte zu entwickeln.
Super cool. Zukunft. Reden wir mal gerne drüber. Wie wird das aussehen? Jetzt insbesondere halt in der Branche, also Architektur, Immobilien, wie wird sich das entwickeln? Werden wir diesen hohen Grad an Vorfertigung irgendwann sehen? Also ist das wirklich nur Science Fiction oder etwas, was ich gerne halt als Projektentwickler hätte, um möglichst nicht so lange Bauzeit zu haben?
Ich glaube, Science Fiction ist gar nichts. Welche Technologie sich im Endeffekt durchsetzen wird, ist schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass sich einfach jede Art Technologien irgendwie zusammenarbeiten können. Ich meine, mittlerweile heute hast du die Blockchain für die Smart Contracts, du hast 3D-Druck, wie gesagt, für das Bauen, hast du VR, AR für die Planung, beziehungsweise auf der Baustelle für die Prozessentwicklung. Du kannst Drohnen einsetzen, es gibt das Thema AI, also quasi die künstliche Intelligenz, wo das darum geschaffen wird, dass das um das Gebäude herum, aber das sind nur Technologien. Ob die alle Einzug in der Baubranche finden, weiß ich gar nicht, ich persönlich nicht. Ich hoffe zumindest, dass einige davon sich da irgendwie wiederfinden. Interessanter finde ich einfach andere Konzepte, weil grundsätzlich verändert sich das Thema Wohnen, das Thema Arbeiten, das Thema, also viel, weil Wohnen ist ja für uns, ich glaube, wir verbringen 80% unserer Zeit in Gebäuden. Ich meine, man wohnt im Gebäude, man schläft im Gebäude, man arbeitet im Gebäude, das heißt, Architektur ist um uns herum. Das heißt, die muss sich verändern. Wenn wir digital auftreten, dann muss sich auch die Architektur um uns herum digital auftreten, das heißt, verändern. Das heißt, das Gebäude muss digitaler, smarter werden selbst, damit wir mit dem Gebäude interagieren können. Und diese neue Wohnkonzepte, Raumkonzepte, Baukonzepte, alles das ist halt die Zukunft. Das heißt, das Gebäude muss smarter werden und alles drumherum, was die Services des Gebäudes müssen smart werden, müssen digital werden. Und da, glaube ich, geht die Zukunft hin.
Okay. Können sich dann auch solche Konzepte durchsetzen, wie in unserem ersten Interview mit Lutz Grimm hatten wir diese coole Wohngemeinschaft, so eine Hipster-Wohngemeinschaft, also gar nicht mehr, ich sag jetzt mal so das klassische Studentenwohnen, sondern man shared halt quasi den Wohnraum, ja, also den man hat.
Der Sharing-Gedanke wurde einfach weitergetragen.
Genau, Co-Living heißt das Ganze, genau, das ist jetzt nicht mehr Co-Working, das heißt Co-Living.
Das heißt Co-Living, ja.
Co-Living, genau. Ich glaube tatsächlich, das ist ein valides Konzept, Konzept ist, weil man redet immer vom Leerstand, man redet immer viele, dass Leute in Gebäude investieren und dann halt aber das nicht benutzen. Ich meine, solche Plattformen wie Airbnb, die gibt es ja nicht umsonst, sind nicht umsonst eine der größten Plattformen, um einfach seine Wohnung, die man hat, oder seinen Bestand, den man hat, irgendwo smarter aufteilt, sozusagen, um weniger solchen Leerstand einfach zu haben. Mhm. Und solche Konzepte wie Co-Living, wo es darum geht, einfach sich ein Zimmer, was standardmäßig eingerichtet ist, mit verschiedenen Leuten zu teilen, je nachdem, weil man einfach viel unterwegs ist, gar nicht so viel Raum braucht und gar nicht so viele Sachen hat, um die irgendwo zu storen, glaube ich schon, dass es in der Zukunft sich durchsetzen wird, einfach um Geld zu sparen, einfach um ja, flexibler zu sein. Es gibt Startup Wunderflats, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben halt wirklich eine Plattform für möblierte Apartments und der Gründer davon, der sagt, er lebt schon seit Jahren vom Koffer und zieht von einem Apartment zum anderen.
Wunderflats, wunderbar, danke.
Genau.
Müssen wir gleich mal anfragen.
Und der zieht von einem, der Gründer davon, genau, der zieht von einem zum anderen, weil er sagt, jetzt möchte ich mal hier wohnen, in meinem Stadtteil. Nächsten Monat möchte ich aber jetzt, weil ich ein Projekt habe in Hamburg, will ich da Hamburg für einen Monat ziehen und so weiter. Und er lebt halt wirklich mit einem Koffer, was ihm eigentlich ausreicht und kann dann sozusagen von einer möblierten Wohnung zur nächsten möblierten Wohnung auch weiterziehen über seine Plattform.
Cool.
Genau, also solche Konzepte
sind. Solange du keine Familie hast.
Solange du keine Familie hast.
Solange du keine Familie hast.
Also, wenn ich jetzt mit meinen drei Kindern und meiner Frau jetzt umziehen müsste, jeden Monat, das wäre eher nicht so cool.
Aber ich glaube, es gibt so verschiedene Abschnitte im Leben,
ja,
wo das angesehen dann, ist, genau. Ob es vielleicht frühzeitig ist und dann aber auch später, wenn man im Rentenalter, sind ja viele, die sozusagen im Rentenalter eintreffen und sagen, ich möchte jetzt ein halbes Jahr durch die Welt reisen und ein halbes Jahr wieder zurückleben. Ich möchte meine Wintermonate in hier bei mir verbringen und ganz normal hier leben oder von mir aus die Wintermonate eigentlich nach Süden fahren oder andere sagen, ich möchte im Sommer nach Kanada und dort im Wald sozusagen in so einer Waldhütte ein halbes Jahr verbringen und die Wohnung steht halt leer ein halbes Jahr. Warum sollte man das machen? Das heißt,
solche das habe ich in der Tat auch schon oft gesehen, irgendwie, dass es so Wohnungsaustausch gibt. Also dass wirklich Familien sagen irgendwie, okay, ich möchte jetzt ins hippe Berlin irgendwie einfach mal für 3 Monate und die anderen sagen, ja cool, dann gehe ich mal ins hippe Lissabon, weil für mich ist Lissabon halt hip so, ne? Und dann wird halt getauscht in 3 Monate. Also das ist ja.
Genau, es gibt im Fernsehen sieht man Partnertausch, irgendwann gibt es einen Wohnungstausch. Ja.
Hoffentlich auf einem etwas anderen Niveau.
Genau so sieht es aus. Aber ich glaube, dass tatsächlich einfach dass diese alte Römer, wir haben unser Gebäude und das ist meins und das muss ich einfach haben, das soll es einfach nicht mehr geben oder wird es nicht mehr geben.
Okay. Und sag mal, ist Blockchain irgendwie auch schon so ein Thema bei euch irgendwie? Also so Smart Contracts und sowas alles? Weil es bietet sich irgendwie ja gefühlt an.
Bei uns noch direkt nicht. Wir können nicht jede Technologie abdecken, das heißt, wir decken unsere Nische ab. Es ist kein wesentlicher Punkt, aber ich glaube, wenn man in der Startup-Szene im digitalen Baubereich unterwegs ist, dann bekommt man einfach das ganze Thema automatisch mit. Ja. Man bekommt die einzelnen Technologien mit und man bekommt die einzelnen Sachen mit, was passiert denn eigentlich, was das Thema Blockchain angeht und Smart Contracts. Ich meine, da passiert relativ viel. Wenn du jetzt auf die letzten Monate guckst, so viel wie gerade in Blockchain investiert worden ist, in Blockchain-Startups investiert worden war in den letzten Jahren noch nie
gewesen. Ein gewisser Hype schwamm ja mit.
Das ist genau, der Hype kommt dahin und man muss halt jetzt sehen, dass man von diesem Hype wieder runterkommt und man sagt, wo tatsächlich, das ist wieder der VR-Hype, dass man von diesem VR-Hype wieder runterkommt und sagt, wo tatsächlich bietet sich ein Mehrwert für die Technologie und wo tatsächlich kann der Kunde im Endeffekt davon profitieren. Und ich glaube, es ist jetzt, wenn das Thema Finanzierung, wenn das Thema Versicherung und so weiter angeht, ist da ein großer Mehrwert, was die Blockchain verschafft, um dann dieses Thema
diese alten Strukturen quasi aufzubrechen.
Genau, also wie finanziere ich mein Gebäude, wie finanziere ich meine Wohnung, wenn ich Wohnung kaufen will sozusagen. Das sind ja mal viele Geschichten, wie man da mal rankommt und dann kann man mit Blockchain da ganz gut arbeiten, glaube ich.
Cool. Ja, das greift ja so die Grundstrukturen fast an, so, ne? Also deswegen
absolut,
ist das eigentlich auch ganz
interessant. Natürlich.
Ja, okay. Ja, cool. Am Ende stellen wir mal so ein paar persönliche Fragen halt immer noch, ne? Also weg vom eigentlichen Geschäftlichen und der Welt quasi hin zu der Person Boris. So, ja. So, was ist so dein Why? Was treibt dich an? So, ne? Also man merkt irgendwie, du stehst da voller Energie drin, voller Feuer. Genau. Und was ist der Treibstoff?
Der Treibstoff. Ja. Ich bin noch relativ jung und habe halt gemerkt, als ich mal in meinem Job bei Bayer war, dass viele arbeiten, weil sie arbeiten müssen oder weil sie Geld verdienen wollen. Und ich glaube, jeder, der ein Startup macht oder jemand, der neue Technologien vorantreibt, Prozesse ändern will, macht es, weil er Interesse hat, einfach neue Sachen zu entdecken. ich entdecke sehr viel Neues. Ich entdecke sehr viel Neues für mich selbst persönlich. Ich entdecke sehr viel Neues bei Interaktionen mit anderen Menschen, also Netzwerke. Ich entdecke sehr viel Neues, was Technologien angeht, was das Wissen angeht. Und ich entdecke sehr viel Neues, was die Interaktion mit meinem Team angeht, sozusagen. Aber vor allem kann ich einfach, gibt einem Startup wenig Geld und er baut ein neues Auto. So ist es ja ganz bekannt. Aber,
cool. Man gibt einem Startup viel Geld und es wird nichts draus.
Nein, aber was ich damit sagen wollte, man verschwendet viel Geld, Großunternehmen verschwenden viel Geld. Damals habe ich das immer gesehen, ich war im strategischen Bereich tätig und man sieht viel Geld verschwendet für, wie das sagt, gerne Folien-Bullshit-Bingo. Also ja. man macht viele Folien und dann wird viel gesprochen, aber nichts passiert im Endeffekt. Und ich wollte endlich mal, dass Ideen umgesetzt werden. Und jetzt kann ich meine eigenen Ideen umsetzen oder Ideen mit dem Team zusammen umsetzen. Sachen, die ich einfach von anderen Leuten höre, wo man sich entdeckt, oh Gott, ich will eigentlich genau das Problem, das Produkt muss ich so und so hin in diese Richtung entwickeln. Das kann ich ganz einfach machen. Und das ist etwas, was mich vorantreibt. Das ist etwas, was das ganze Team vorantreibt, wo man sagt, ich kann ein Feature, was ein Kunde oder was ich gerne haben will, was mit dem Kunden abgesprochen ist, innerhalb von wenigen Wochen implementieren. Das kannst du nicht mit im Großunternehmen machen. Das
ist viel zu steif
und träge. Ist viel zu steif und viel zu träge. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch der Drive, weswegen ich gesagt habe, solange ich noch jung bin, solange ich noch die Ideen habe, solange ich noch sozusagen motiviert bin, das Ganze voranzutreiben, solange ich noch keine Familie habe, die ich versorgen muss, ist das etwas, was ich verändern will. Veränderung. Okay.
Freiheit und Gestaltung.
Freiheit, Gestaltungsfreiheit und Veränderung.
Okay.
Coole Antwort.
Ja, sehr cool. Und wie ist das, guck mal, also der Job, den wir alle machen, so, ja, wir kommen aus drei verschiedenen Ecken, du bist Startup, du bist klassische Immobilien, ich stecke irgendwie in der verrückten Medienwelt, ja, ist alles sehr stressig und so und anspruchsvoll, wie kommst du wieder runter, gibt's neben dem Job, was tust du da, machst du Sport oder spielst du Schach oder?
Oder arbeitest du nur?
Ja, tatsächlich, also ich bin eigentlich in meinem Leben Sportler immer gewesen, ich spiele seit ich quasi in Deutschland bin Handball, relativ hoch. In Oranienburg habe ich Handball gespielt und mittlerweile ist es nur noch ein Hobby. Also früher war es ein großer Teil meines Lebens, mittlerweile ist es nur noch ein kleiner Teil, aber das lässt einen schon ein bisschen runterkommen, weil das Startup ist immer noch wie dein Baby. Das ist so dein kleines Baby. Ich hatte noch, mittlerweile ist es wieder runter, aber ich glaube, als ich angefangen habe, bin ich um 4 Uhr morgens aufgewacht und zum Whiteboard gegangen und habe angefangen, da unten zu schreiben, habe E-Mails um 3 Uhr morgens versendet, weil ich einfach sozusagen Sachen, die mich einfach noch nicht losgelassen haben, dann im Endeffekt, die arbeitest du im Schlaf nach und musst die irgendwie implementieren oder irgendwas umsetzen. Mittlerweile versuche ich das zu vermeiden, weil es natürlich bringt sehr viel Stress mit und aber doch nimmt mein Job oder das ganze Netzwerk drumherum, weil es ist halt wie ein, nicht nur der Job, das ist halt nicht nur fürs Geld verdienen, sondern es ist ein Hobby. Ich entwickle meine Ideen ja weiter, wie ich gerade gesagt habe, und deswegen nimmt es ganz viel Zeit, aber zum Runterkommen brauche ich sowas wie Handball, Freunde, Freundin, das ist natürlich ganz wichtige Eckpfeiler.
So ein Social Life,
um halt tatsächlich auch mal nicht nur zu arbeiten, sondern auch ein Bier zu trinken.
Ja, okay, sehr gut, alles klar. Und wir haben auch ein paar junge Hörer mit dabei, ne? So, und wir fragen mich immer nach, wie kannst du 5 Bücher empfehlen oder kannst du Quellen empfehlen, irgendwas, was man sich jetzt als junger Student einfach mal anschauen
sollte. Hast du so eine Art Content-Tipp? Also liest du gerne oder holst du dir dein Wissen, ich sag jetzt mal, eigentlich nur noch komplett aus dem Internet?
Mittlerweile lese ich nicht mehr so viel, also kaum. Man versucht sich immer, es gibt, glaube ich, so viele Eckpfeiler-Bücher. Ich glaube, als ich angefangen habe mit Startups, da war das sozusagen, ich glaube, das Buch, was mich da bewegt hat, ist, glaube ich, von Guy Kawasaki gewesen. Wie man sozusagen Startup aufbaut.
Okay.
Und er hat sozusagen gesagt, die einzelnen Klischees sozusagen ausgeräumt.
Ja.
Wo er gesagt hat, die einzelnen Klischees räume aus dem Weg und sage, wie es eigentlich richtig geht. Und aber grundsätzlich hole ich mir das Wissen doch mehr aus dem Internet oder viel aus dem Netzwerk.
Und viel, okay.
Viel aus dem Netzwerk. Ich lerne einfach von Leuten, von anderen Gründern, von anderen Leuten, wie das Ganze gemacht werden kann.
Hast du einen Mentor oder jemanden, auf den du da besonders zurückgreifst?
Wollen wir
Ich glaube, das geht
raus. Ach, das geht jetzt noch. Geht. Ja, wir sind eh gleich fertig. Ja. Das schneiden wir nicht raus, das lassen wir jetzt einfach drin, weil das live, das ist so semi-live, das, ja, ist, das ist völlig in Ordnung.
Genau, weil es hier so laut geworden ist. Okay. Nee, sind sehr viele heute ist sehr viel los, sehr viele andere Startups hier bei uns.
Ist kein Thema, denen ist das auch völlig egal, aber
co-working,
das ist in Ordnung.
Genau,
das muss man einfach aushalten. Das,
straight from the field.
Genau. Ein Mentor. Ich persönlich habe immer meinen Vater als eine Art Mentor gesehen. Mhm. Oder war eine Person, in der ich mal hochgeschaut habe. Er lebt leider nicht mehr und ist immer noch sozusagen, aber es sind viele Sachen, die ich von ihm so mitbekommen habe, auch als Jugendlicher, als aufwachende Person, wie man mit Sachen umgeht, wie interaktiv man arbeiten kann, wie man selbst motivierend ist, also wie man eigene Gedanken wirklich umsetzt, wie man vor allem auch Probleme löst, das ist immer ganz wichtig, wie man sich durchsetzt. Das war immer so eine inspirierende Person, der bis ins hohe Alter gearbeitet hat oder Sachen einfach selbst gemacht hat, wie er es wollte. Mhm. Und das war immer für mich so ein bisschen der Eckpfeiler, das heißt so indirekt Mentor, sondern einfach eine Person, die für mich immer wichtig war im Leben.
Okay, cool.
Schöne Schlussworte.
Alles klar.
Okay, Boris, danke. War super spannendes Interview. Hat uns großen Spaß gemacht.
Super spannendes Thema.
Ja, also echt,
das klingt
cooles,
auch total.
Cooles Thema.
Es klingt so logisch, ja. So. Ja. Es klingt so logisch. Ja.
Genau.
Ja.
Und ich hoffe, es hören viele und es hören auch viele, die dann sagen, okay, das ist jetzt endlich der Weg, den wir gehen, um das hier in Deutschland auch ein bisschen nach vorne zu bringen. Und das Thema 3D endlich anzuschieben und auch das Thema digitale Transformation endlich anzuschieben. Okay, coole Bude, ist hiermit zu Ende, weil hier wird es gleich richtig laut und deswegen machen wir jetzt Schluss. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen runter. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank, Boris. Ja?
Danke, Boris.
Danke auch.
Tschüss.
Ciao. Thank you.